deinem Konfirmationstag, da gehen ja unsere Gedanken auch zurück in die Jugend, wo wir unsere ersten Schritte im Glauben gingen und auch manches bewegt haben. Es ist mir wichtig, heute an diesem Tag, der so wichtig ist für unsere Konfirmanden, darauf hinzuweisen, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er kann es allein zum Ziel führen. Nun freuen wir uns, dass der Jugendchor noch da ist und dass er beginnt. Wir wollen beten, wir erheben uns. Du lieber, barmherziger Herr, so wollten wir es mit unserem ganzen Leben nicht nur singen, sondern auch bestätigen, wie du uns beschenkst und überschüttest mit Gutem und wie wir dir danken für alle deine Liebe. Ganz besonders an diesem herrlichen Frühlingstag wollen wir dich preisen und dich rühmen. Und uns ist es leid, dass wir oft mit unserem Leben dir so viel Not bereiten, dass wir so untreu sind, dass wir in unserem Leben deiner Kraft so wenig Raum geben. Wir danken dir jetzt für diese Möglichkeit, an diesem Sonntag mit dir zu reden, auch über unser Leben. Auch über die letzten Tage, die zurückliegen, über die Arbeit, die mit uns geht, die Sorgen, die uns belasten, die Not, die uns umtreibt, aber auch bei dir das Bekennen, was nicht recht war, damit du uns jetzt vergibst und uns freisprichst. Wir danken dir, dass dein Blut alles zudecken kann. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören noch einmal den Jugendchor. Heute am Sonntag Rogate geht es ums Beten und wir wollen mit einem Lied des Lobpreises beginnen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234. Wir singen die ersten drei Verse, 234.
Meine geliebten Seelen an.
Ich möchte die Schriftlesung aus dem Danielbuch lesen. Wenn Sie in Ihren Bibeln aufschlagen, Daniel 6. Mit der Seitenzahl ist schwierig, bei mir ist 1001, aber das sind verschiedene Bibelausgaben. Der Prophet Daniel kommt nach dem Hesekiel. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. In Ihrer eigenen Bibel empfiehlt sich da so ein Griffregister. Heute zum Sonntag Rogate, zum Gebet, ist es wichtig, das Beispiel noch einmal zu sehen, wie der Daniel ein Beter war. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Das ist ein müßiges Thema, Christen und Politik. Natürlich ruft Gott gläubige Christen in die Politik. Wir haben nur was dagegen, wenn im Talar Politik gemacht wird, von der Kanzel runter. Aber Gott braucht tüchtige Leute, auch in solchen Regimen wie in Medien und in Persien. Natürlich sollen Christen das tun, aber es gibt nie in der Bibel einen Satz, dass jeder Christ politisch tätig sein muss. Das sind so moderne Heresien, die verbreitet werden. So, wir freuen uns, dass Gott vielen auch die Gabe gegeben hat, in der Öffentlichkeit zu wirken. Und es ist wunderbar, wenn man dort Gott dient, in den Ämtern, wie es Daniel getan hat. Und Gott gibt auch die Ausrüstung dafür, die Gaben, Weisheit und Begabung. Das ist ja auch wichtig für alle, die in Stellen als Führungskräfte wirken und leiten müssen. Das ist nicht leicht, auch in der Wirtschaft, auch in Verbänden. Es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Also kein Korruptionsvorwurf, keine Begünstigung. Auch nicht ein Schein einer falschen Sache. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Nun wollen wir ein Gebetslied singen, 261. Mir tut es immer wieder leid, dass so manche Melodien nicht mehr geläufig sind, weil Sie vielleicht zu Hause nicht aus dem Gesangbuch singen. Aber dann singen Sie jetzt einfach mit. Wir ziehen Sie schon mit. Das Lied ist so wichtig und der Text ist mir so wichtig. Mache dich mein Geist bereit, wache, flehe und bete. 261. Den ersten Vers und dann 3, 4 und 5. 1, 3, 4 und 5. Das Lied hat ein Rechtsanwalt gedichtet. Juristen haben ja die Gabe, dass sie klar denken können. Nicht wie die Theologen, die machen so surrealistische Sprünge, da grauen den anderen immer davor. Aber die Juristen, die können so ganz präzise und klar denken. Und das war ein Mann, der Freistein, der durch den Spener einst erweckt wurde. Und das ist wunderbar, dass es das gibt, betende Juristen. Und so braucht uns Gott an allen Ämtern. Wir haben heute als Predigtext Lukas 11. Da ist eine Verheißung Jesu da, die mir eine große Hilfe ist in meinem Gebet. Wenn man das so in seinem eigenen Leben überdenkt, dann ist das ja sicher immer wieder der Mangel, dass wir zu wenig beten. Wenn wir uns als Treffen zum Gebet, sind wir oft drei in unseren Gebetsgruppen. Ich weiß nicht, wie wir das veröffentlichen. Uns allen ja nicht so wichtig. Ich weiß, es gibt auch Abhaltungsgründe, aber es gibt sicher auch sonst noch Gebetsgruppen. Wir beten alle zu wenig. Gott kann es uns nicht gelingen lassen. Er hat Verheißungen aufs Gebet gelegt. Dass wir lässig sind in der Arbeit, das wird wohl selten nur zutreffen. Aber im Beten sind wir lässig. Lukas 11. Lese nicht den ganzen Abschnitt, wo Jesus dieses Bild gebraucht von den Kindern. Nachher oder davor das Beispiel, wie einer ungestüm anklopft, wo man sagt, das kann doch nicht möglich sein, dass Jesus uns ermuntern will, dass wir frech klopfen sollten. Doch Jesus schreckt auch davor nicht zurück. Und nun Vers 9, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Liebe Gemeinde, wenn wir heute Konfirmation feiern, da ist immer wieder schön, wenn wir uns erinnern, wie das ist. Gestern Abend hat mich noch ein Mädchen aus unserer Jugendarbeit angesprochen und sagt, ich war gerade unterwegs im Kreis Tübingen und habe da gehört, da waren zwei Burschen vor ihr gesessen. Ich habe daraufhin meine ganze Predigt heute für die Konfirmation nochmal umgeworfen. Und die beiden Buben haben heute auch Konfirmation dort in ihrer Gemeinde. Und dann sagt der eine so zu verstohlen zum anderen, du, jetzt musst noch einmal richtig fromm sein und dann kannst du lassen. Und der andere sagt dann, hoffentlich hat sich's auch richtig gelohnt. Dachten sie an den Berg der Geschenke. Ich kann mich ja freuen an jungen Leuten. Ich halte nichts davon, wenn man sich da entrüstet. Wir waren ja auch mal jung und wir sollten ehrlich sein. Junge Leute haben so eine gute Art, die wissen, worauf es ankommt und die können so den Punkt genau nennen. Sehr schön. Bloß das wollten wir heute unseren Konfirmanden ganz deutlich sagen, dass wir das Fest nicht lohnen. Obwohl ja manche ganz tüchtig abkassieren. Da bleibt mir schon manchmal die Spucke weg, was die dazu zusammensammeln an Gütern und Geld. Ich habe heute zu den Konfirmanden gesagt, wenn jetzt einer käme und euch 10-mal so viel bieten würde, als alles, was er geschenkt bekommen hat, würde sagen, kriegt er alles nur unter einer Bedingung. Ihr müsst Gott absagen, würde er das machen? Ihr habt doch so einen Blick fürs Materialistische, für das, was sich lohnt. 10-mal so viel kriegt er, frei weg. Wie würdet ihr euch entscheiden? Wahrscheinlich wären unsere jungen Leute doch bedenklich. Ja, so rum kann man es auch nicht versprechen. Wenn er 100-mal mehr bieten würde, weiß nicht. Wenn er 1000-mal mehr bieten würde, unsere jungen Leute, weiß ich nicht, ob sie ihm zustimmen könnten. Und selbst wenn man 100.000 Mal mehr an Gütern geboten bekommen würde, man ahnt irgendwie, das ist ja nicht aufzuwiegen. Es geht doch um was anderes. Was völlig anderes. Was mit nichts zu vergleichen und mit nichts aufzuwiegen ist. Darum mein erster Punkt. Da wird ein ganz einseitiger Vertrag gemacht. Sagt Jesus uns, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, euch wird aufgetan. Wir können das oft gar nicht abschätzen, was das bedeutet. Und darum sollten wir auch gar nicht so auf unsere Konfirmanden herunterblicken, dass dies vielleicht schlecht einschätzen können. Wir können es ja kaum besser. Was wird uns da von Jesus denn geschenkt? Und so frei weg, da sagt, bitte, Tür ist offen, ihr dürft klopfen, ihr dürft kommen, ihr dürft suchen, was bewegt dich, pack doch aus mit deiner Not, komm doch. Aber wir kommen ja oft gar nicht. Wir stürmen oft in die Tagesarbeit hinein, in die vielen Termine, ohne uns Zeit zu nehmen zum Gebet. Und oft sitzen wir in den schwierigsten Sitzungen, bis uns einfällt, dass wir jetzt auch zu Gott schreien dürfen in der Stille. Warum eigentlich nicht? Vor ein paar Tagen wurde in Bonn ein Staatsvertrag unterschrieben. Er bewegt ja die Gemüter. Ich habe manche getroffen, die waren schon sehr unwillig. Haben gesagt, also das war doch eigentlich das Höchste, was man sich erträumen konnte. Dass man jetzt in großzügiger Weise 120 Milliarden freigibt, ohne eine Auflage. Einzige Bedingung des Vertrags, die anderen müssen sich selber einbringen. Sie müssen ihre Selbstständigkeit aufgeben. Ja, das sagen die anderen, ob wir wollen. Wir sind ja auch wer, wir haben ja auch unsere Würde. Ist richtig, verstehe das. Ist ja immer so, wenn man beschenkt wird. Ich sehe, dass das im Glauben noch viel stärker ist, wenn uns Gott so einen ungleichen Vertrag macht. Und was Gott uns schenkt, ist ja noch mehr als 120 Milliarden. Einmal fühlen wir uns ganz stolz, da kommt der kleine Konfirmand und sagt, tja, lieber Gott, das muss ich mir mal überlegen. Vielleicht, wenn ich alt bin, frage ich mal wieder nach dir. Dabei ist er doch nur Staub und Asche. Wer ist er denn? Einer, der Gott viel, viel Not macht. Wir lassen uns ja umwerben, wie wenn wir die wichtigste Persönlichkeit wären. Wir lassen ja Jesus oft stehen und sagen, du kannst uns oft genug das sagen, auch heute am Sonntag, Rogate. Das ist ein ganz ungleicher Vertrag. Aber irgendwo stimmt das Verhältnis nicht mehr. Ich verstehe manche, die natürlich, ich will jetzt nicht die politische Diskussion eintreten, das Beispiel ist nur begrenzt verwertbar, aber sie verstehen, auf was es mir ankommt, dass da irgendwo einer mal kommt und sagt, komm, jetzt lassen wir es. Wenn die nicht wollen, sollen sie bleiben, also weitergehen wir nimmer. Wir haben es gut gemeint, wir haben es ehrlich gemeint, wir wollen doch niemand entwürdigen, wir wollen helfen, wir wollen gemeinsame Sache machen. Gott will doch niemand entwürdigen. Ich sage, komm, bitte, suche, klopfe an, ich bin da. Gott schenkt sich ganz und er steht da und will sich selbst geben. Das ist ja das Wichtigste beim Beten. Geht es bei Ihnen im Beten immer zuerst um die paar Antworten, die Sie wollen? Häufig ist es so, wir haben bei Gott eine lange Latte von Wünschen, die wir abhaken wollen und sagen, das müsste jetzt eigentlich klappen und die Hilfe bräuchte ich und die Wunscherfüllung, vergessen wir, dass eigentlich das Suchen, das Anklopfen, das Bitten ja zuerst so gemeint ist, suche die Begegnung mit Jesus. Das ist beim Beten das Schönste. Dass plötzlich unser Licht in seiner Gegenwart, das Licht seiner Gegenwart auf unser Leben fällt. Das Schlimmste in dieser Welt ist ja, dass man sehr oft umsonst bittet. Das haben Sie auch schon gemerkt, wenn Sie zu Ämtern gehen. Sie sind die meiste Zeit geschlossen und wenn Sie offen sind, stehen Sie in der Schlange oder haben Sie einen unfreundlichen Mann. Es gibt auch Ausnahmen, aber darüber freuen wir uns dann besonders. Also in der Welt kommen wir oft hin und dann kriegen wir das nicht, was wir wollen. Dann haben wir gesagt, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Werden Sie nicht so nett? Ah, das geht also nicht. Da muss doch Stempel richtig sitzen, da brauchen Sie nochmal eine Urkunde und nochmal. Man kann in der Welt viel vergeblich bitten. Wenn Jesus dieses Wort sagt, dann meint er nicht, eine Allerweltsweisheit uns mitzuteilen, sondern bei ihm ist das so. Bei ihm ist das so, dass man in dem Augenblick, wo man ruft, wo man zu ihm kommt, dass da die Türe aufgeht und er selber zu uns kommt. Ob das mitten in der Nacht ist, wenn wir nicht schlafen können, oder ob sie überarbeitet und nervös an ihrem Schreibtisch sitzen mit der Tagesarbeit, oder ob sie im Krankenbett liegen, er kommt. Und das ist das Schönste beim Beten, dass er kommt mit seiner ganzen Macht und Größe. Und dann wird unsere Not schon so klein. Bittet, euch wird gegeben. Sucht, ihr werdet finden, klopft an, euch wird aufgetan. Und mir wird es jetzt so wichtig, dass wir das Ungleiche des Vertrags richtig merken. Die Konfirmanden meinen immer, ich muss da jetzt was versprechen, ich muss meine Selbstständigkeit aufgeben. Ja, das ist natürlich die Bedingung. Ich kann doch Christus nur haben, wenn ich mich auch wirklich ihm ausliefere, ihm schenke, ihm das jetzt bringe, was mich bewegt. Und ich darf Antwort finden, er ist da, keiner ist mehr allein, der betet. Man kann ja in der Welt schrecklich allein sein. Es gibt Leute, die sind verheiratet und dennoch allein. Man kann enttäuscht werden von Menschen, weil man sagt, er versteht mich nicht. Man kann erleben, wie Menschen einen allein lassen, in großer Not und dann in der Verzweiflung. Und niemand war da, der mich versteht. Aber im Gebet ist das so groß, er, der Herr Himmels und der Erden, der ist da. Der kennt mich, der weiß um meine Not. Dem darf ich sie sagen. Und er will eine gemeinsame Sache mit mir machen. Jetzt verstehen Sie, warum ich das komische Bild vom Vertrag nehme. Der will sich ganz mit mir verbünden. Der will mich beschenken. Und er hat da nicht irgendwelche Hintergedanken. Der will mich nicht in der Nase herumführen. Sondern dahinter steht ja nur seine große Liebe. Er hat mich geschaffen. Er weiß um meine Not. Und er weiß, dass ich ihn brauche. Und darum will er sich mir schenken. Das ist mir das Erste gewesen, dieses Ungleiche, das Große, das Wunderbare. Dann geht es um ein unbeschränktes Recht, um ein unbeschränktes Recht. Manche von Ihnen, die kommen aus Arbeitsverhältnissen, wo es also tagsüber wirklich sehr gedrängt und gehitzt zugeht. Und die sagen dann, da klingelt bei uns fortwährend das Telefon. Da kann es ja schon mal passieren, dass man ein wenig mürrisch hingeht und sagt, jetzt kommen Sie doch nicht mit solch einer unwichtigen Lappalie. Ich habe wirklich für Sie keine Zeit. Und man könnte sich ja vorstellen, dass der Gott Himmels und der Erden sagt, also liebe Leute, beschränkt euch beim Beten auf die wirklich wichtigen Sachen. Beschränkt euch auf die geistlichen Dinge. Aber kommt mir bitte nicht mit den alltäglichen Dingen. Ihr habt ja zwei Hände und dann arbeitet mal tüchtig und dann, wenn er gar nicht mehr weiterkommt, könnt ihr ja auch noch mal beten, aber umgekehrt ist es. Jesus macht uns Mut zum Beten und auch für die alltäglichen Dinge sollten wir beten, für die kleinen und für die geringen Dinge, für die Sorgen um Essen und Trinken. Wir dürfen für schwierige Menschen beten. Wir mit unserer Psychologie kommen ja oft nicht weiter. Ich habe gemerkt, das habe ich bei der Konfirmation nicht sagen können, dass man die tollsten Erfahrungen macht mit den schwierigsten Konfirmanden, weil man für die am meisten betet. Das werden nachher oft unsere besten Mitarbeiter. Weil Gott den Schlüssel zum Herzen hat. Darf ich über alles beten? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sogar die politischen Abläufe der letzten Monate bestimmt hat. Wir könnten viel mehr beten, bis hinein in die großen politischen Abläufe unserer Zeit. Wo sind denn die Menschen, die beten für die anderen? Und da wird uns ein uneingeschränktes Recht gegeben zum Beten, ohne dass das irgendwie begrenzt wäre. Da wird ein Bild gebraucht, das Jesus immer wieder hat, das Bild von den Kindern, die den Vater bitten.
Nun wird das heute immer sehr wichtig genommen, das verstehe ich, dass man sagt, man hat oft so schwierige Vatergestalten im Hintergrund, das macht gar nichts aus. Auch unsere Konfirmanden haben es oft nicht leicht und meine Kinder haben es auch nicht leicht mit ihrer Vatergestalt, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Bloß eins ist gleich, dass die Väter doch schon rührend sich manchmal annehmen um ihre Kinder. Und Jesus sagt, wie viel mehr, unvergleichlich mehr als die irdischen Väter, kümmert sich der ewige Gott um euch und um die kleinen Dinge. Dürft ihr rufen und schreien, wie die Kinder, die hungrig sind und nach Brot verlangen haben, die rufen einfach, so soll euer Beten sein, schrei doch einfach. Vor ein paar Tagen war es bei uns in der Nachbarschaft passiert, da hat ein Kind furchtbar gebrüllt. Die Kinder können das ja, die können ja demonstrieren. Es war keine Verletzung da, es rannte fröhlich und alle Gliedmaßen, die wackelten noch richtig, so wie das die Kinder können. Aber sicher irgendwo ein Sandschäufelchen wurde ihm weggenommen und schrie mit der ganzen Kraft, dass die ganzen Nachbarquartiere und Straßen alarmiert wurden. Und da war es wunderbar, wie Vater und Mutter angerannt kamen. Ach komm, mein Kind, uns in den Arm nahmen. Fast wollte man sagen, es hätte es vielleicht jetzt auch mal verdient, dass man einen kleinen Klaps drauf tut. Entschuldigen Sie, ich verstehe auch die bessere Erziehungsmethode. Aber Eltern lassen sich erweichen durch ihre Kinder. Wie viel mehr der Vater, der das Urbild aller Liebe ist. Muss ich nur fragen, warum machen dann so viele Menschen schlechte Erfahrungen mit dem Beten? Ich kenne viele, die ganz bitter sagen, ich habe auch Gott gesucht und Gott habe ich nicht gefunden. Es gibt ja Leute, die sagen, wo soll denn dein lieber Gott überhaupt sein in dieser schrecklichen Welt? Und dann ballen sie die Fäuste oder sie fluchen Gott, sie klagen ihn an, sie rechten mit Gott. Wahrscheinlich ist das der Grund, da steht ja vom Bitten. Ich merke, dass ich lange über Gott reden kann. Ich kann auch viel theologisieren. Aber das Bitten ist ja eine ganz bestimmte Haltung. Und wir sind stolze Leute und tun schwer, auf die Knie zu gehen. Und ganz einfach zu sagen, heiliger, ewiger Gott, ich kann vor dir nicht rechten. Und ich kann vor dir nichts fordern. Aber ich komme um der Gnade willen, die Jesus mir schenkt. Ich verlorener, verdammter Mensch, ich darf bitten. Einfach bitten um deine unverdiente Gnade. Und das ist der einzige Zugang zu Gott, übers Bitten. Über das Fluchen ist noch keiner zu Gott gekommen, über das Rechten noch nicht. Über das kämpferische Diskutieren und über das Streiten noch nicht, aber über das Bitten öffnet sich die Tür. Ein unumschränktes Recht, das gilt ganz frei, einfach beten. Einfach beten. Ich darf kommen, einfach beten. Eine ganz feste Garantie ist uns gegeben. Das ist das dritte und letzte. Ein ungleicher Vertrag war es. Er gibt sich selber. Jesus gibt sich selber. Das ist ein uneingeschränktes Recht. Darf bitten, aber nur bitten. Eine feste Garantie. Wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Beobachten Sie mal, wie sorgfältig Versicherungen sind, wenn man da eine Unterschrift leistet. Da sind eine ganze Menge Klauseln drin. Wenn Sie einen Kaufvertrag haben, muss man aufpassen, damit das keiner missbraucht. Ja, ist das nicht eine Gefahr, dass einer das missbraucht beim Beten? Wenn Jesus so eine uneingeschränkte Garantie gibt, kann man jetzt beten für 6 Richtige im Lotto oder kann man jetzt beten, für so einen Esel, der dauernd Golddukaten wirft, irgend sowas, kann man beten, dass man 100.000 Jahre alt wird und nie mehr krank wird. Und dass plötzlich die natürlichen Zähne wieder nachwachsen. Man kann da alles Verrückte bitten. Warum? Weil Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Wir haben ja auch schon so unsinnig diskutiert. Um was geht es uns eigentlich? Sind wir wieder wie die Konfirmanden? Dass wir nur ans Moped denken, den fahrbaren Untersatz oder vielleicht an die körperliche Unversehrtheit. Wir haben ja auch bloß so vordergründige Wünsche. Nicht, dass sie uns Jesus nicht geben könnte. Wir erleben in unserer Gemeinde mächtige Gebetserhörungen. Sie doch auch. Schreiben Sie sich auf ein Blatt Papier und legen Sie es in Ihre Bibel. Es bleibt einem oft der Atem weg, wie Gott antwortet, auch in den rein äußeren Nöten. Und selbst wenn sie was verlegt haben und immer finden, ist erstaunlich, wenn sie auf die Knie gehen und plötzlich dann liegt es da. Es ist ungeheuer, wie uns Gott beschämen kann. Aber es liegt ihm nicht an diesem allein. Er will uns sein Herz aufschließen. Ist doch genauso wie bei den lieben Freunden, die unseren Konfirmanden Geschenke machen. Denen geht es ja nicht letztlich um das Geschenk. Es geht doch um die Liebe, die darin sichtbar wird. Meinen Sie, Sie könnten so vordergründig bei Gott nur die Paketchen abholen und das Einwickelpapier auspacken? Es kann sein, so hat uns Gott schon oft beschenkt. Aber heute sollen wir erkennen, es geht ihm um die Liebe. Er will uns sein Herz spüren lassen. Vor ein paar Tagen war ich doch überrascht. Ich habe im Auto zufällig Stuttgart Radio 3 gehört und da wurde irgend so ein Chorleiter in Mark Gröningen interviewt, der sogar den Messias aufführt. Und am Ende hat der Reporter, wissen Sie, was der denn gewünscht hat? Ich drücke ihm die Daumen, dass man zur Aufführung zum Messias schon den Daumen drückt. Da habe ich gedacht, der Aberglauben schreitet doch mit Riesenschritten vorwärts. Und wissen Sie, was er noch zum Schluss gesagt hat? Toi, toi, toi. Denken Sie, Messias-Aufführung in der Kirche in Mark Gröningen mit toi, toi, toi. Da muss man, oder hier an Holz klopfen. Und Teufel, Teufel, Teufel sagen oder sagen, ich drücke den Daumen, ja, wie lang? Was haben die Leute für einen armen Glauben? An was glauben die? An einen Daumen? An einen Teufel, den man ruft? Ich bin so froh, dass ich Jesus Christus kenne und seine große Liebe, mit der er mir nachgeht, mich sucht. Darf ich doch alles vor ihm ausbreiten, meine Not, meinen Jammer. Oder was wir vorhin in der Konfirmation wieder miteinander bekannt haben. Ich armer, verlorener Mensch. Das bin ich. Und ich darf ihn darum bitten, dass er mich neu macht und mir Kraft schenkt. Dass ich ihm ähnlich werden kann. In unserer Jugendgruppe, Jugendbibelkreis, haben wir auch darüber gesprochen, was unsere jungen Leute denn enttäuscht hätte in der Konfirmation. Da kommt es dann immer auch zum Vorschein, wie jung unsere Konfirmanden sind. Und einer erzählte so nett, sein Bruder hätte immer gesagt, wie er noch klein war, warte mal, bis du konfirmiert wirst. Wenn du konfirmiert bist, dann wirst du groß sein. Dann tut es einen richtigen Rucker, also dann bist du erwachsen, nicht? Und der saß also den ganzen Konfirmationstag still bei der Tafel, schon im Gottesdienst und hat immer gewartet, dass der Rucker kommt. Und er wächst und hat gedacht, das muss doch irgendwann kommen. Vielleicht meinen wir auch, irgendwann muss in unserem Leben das Große kommen, das große Ereignis. Es ist heute da. Da, wo sich uns Jesus wieder neu schenkt und sagt, ich bin da in deinem Leben, ich will mich dir schenken. Sagst du ja, nicht nur unsere Konfirmanden sind gefragt, ob sie ja sagen wollen. Ich sage, bitte, so wird dir gegeben, suche, so wirst du finden. Er sagt das uneingeschränkt, mit einer totalen Garantie. Er kann uns alles schenken, manchmal hält er uns auch manches vor und lässt uns warten, oft führt er uns auch durchs Leiden. Aber er ist da. Und das ist mit nichts aufzuwiegen, mit nichts aufzuwiegen. Es geht darum, dass wir ihn aufnehmen, mit ihm reden, ihm Zutritt geben in unser Leben. Er will uns reich beschenken. Amen. Nun singen wir noch einmal ein Gebetslied nach der gleichen Melodie. Es ist das Lied 275. 275. Und ich sage jeweils die Verse an. Es ist zuerst der zweite Vers vom Lied 275.
Das Gebet der frommen Schar, was sie fleht und bittet, das wird auf den Rauchaltar vor Gott ausgeschüttet.
Und da ist Jesus Christus, ist er unersehen.
Jetzt muss ich doch noch einmal unterbrechen, weil das auch ein Lied von einem Juristen ist. Die haben es heute mit uns. Aber das ist schön, das waren die richtigen Beter. Die beiden großen Gebetslieder. Beim Herzog Karl Eugen war das ein Jurist, der dann später Gesandter am Hofe Friedrichs des Großen war. Wir singen jetzt den dritten Vers.
Dann ein einziges Gebet.
Jetzt den fünften Vers. Und noch den sechsten Vers. Und nun wollen wir beten. Herr, dass du hörst, das ist das Wunder. Wir können doch nicht zu dir vordringen, wenn nicht du jetzt zu uns kommst. Und du beugst dich herab und hörst das Sehnen auch der Gedrückten, der Schwermütigen und der Leidenden, das Rufen der Kranken, und auch derer, die schon im Koma liegen, da vertritt uns dein Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Und wir dürfen jetzt einfach all das ausbreiten. Das ist die Not unseres sündigen Lebens, das Ringen mit unserem eigenen Ich. Ach Herr, schaff doch du aus unserem Leben etwas. Gib du einen Neuanfang. Und wir stecken auch in so viel Schwierigkeiten, in unseren Aufgaben, mit den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, weil wir selbst uns immer wieder einfangen lassen in die Schlingen des Teufels. Da mach du uns ganz frei und wir können unser Leben nur ganz dir ausliefern und dich bitten, mach du etwas daraus für dich, für deine Sache, dass wir dich ehren können. Das können wir nicht von uns heraus, sondern das kannst du tun, indem du es wirkst. Und dann sind wir so froh, dass du uns Garantien gibst der absoluten Erfüllung. Du wirst auch mit uns schwere Nöten zu Ende kommen. Du wirst uns durchtragen bis ans Ende. Wir möchten dich bitten, dass du uns fest bewahrst, weil nicht nur der Glaube der Konfirmanden oft sehr angekränkelt ist, sondern auch unser Glaube. Weil auch wir sehr versucht sind, Herr, halte uns in deinem Schutz und bei dir. Und dann wollen wir auch beten für unsere Welt, in der wir leben, für die Menschen, denen wir begegnen, auch für unsere Stadt und besonders an diesem Tag für unsere Konfirmanden. Dass du sie festmachst in der Beziehung zu dir, in der Liebe, geh du ihnen nach und zieh sie ganz zu dir. Und schaff es doch in unserem Volk, dass noch viele dich finden. Dass wir auch mithelfen dürfen durch unser Zeugnis, durch unser Wort, durch unser Reden, aber auch durch unser Leben, andere zu dir einzuladen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dann wollen wir noch einen Vers singen von dem Pfingstlied 105. Da heißt: Du bist ein Geist, der lehret, wie man recht beten soll. 105, den fünften Vers. Sie haben ja den Notizenzettel nachher mit unseren Gottesdiensten, wichtigen Mitteilungen. Himmelfahrtstag bin ich in Haiger bei einem Seefeld-M-Fest. Da freuen wir uns, dass Martin Hirschmüller hier ist, Studienleiter am Albrecht-Bengelhaus. Es ist prächtig, dass so eine junge Generation da heranwächst, die ganz in der Bibel verwurzelt sind. Ich erzähle Ihnen ja immer gern von unserem Dienst, Christliche Fachkräfte International. Sie tragen das ja auch so mit. Mit Menschen kann man am meisten helfen, gegenwärtig in der Not der Welt. Der Markus Lutz hat uns schon Freitagnacht aus Kampala gefaxt. Das ist ja so wunderbar, dass man nicht mehr die teuren Telefone braucht, dass er dringend weitere Brillen gebrauchen kann. Ich habe ja gesagt, wir stoppen das noch einmal. Das ist immer auch teuren Frachtkosten mit dem Flugzeug und so weiter. Aber das ist natürlich ein ganz großer Dienst, wenn das umgesetzt werden kann. Der Markus Lutz ist Augenoptiker, ist für ein Jahr an diesem Uganda Protestant Medical Bureau in Kampala und bildet Afrikaner in Augenoptik aus. Und das freut uns ja, wenn er da ein ganzes Pensum schafft. Viele können das gar nicht in den kommerziellen Optikergeschäften. Es gibt kaum welche in Kampala, sich eine Brille besorgen. Und wie das dann ist, wenn man nicht mehr lesen kann. Wir machen das ja immer so nebenher. Es ist ja auch mit Mühe verbunden und mit Kosten, auch mit den Frachtkosten. Wir haben aber da hinten jetzt auf dem Simson 30 Zettel noch einmal liegen, die man also auch etwa bei einem Optikergeschäft aushängen kann. Da könnte man auch drunter noch schreiben oder mit dem Optiker ausmachen, dass sie es dann abholen und herbringen. Manche, die haben eben immer Angst vor der Arbeit oder dass sie es irgendwo auch in einer Gemeinde aushängen. Bis 30. Juni machen wir das. Wir wollen gleich nach dem 30. Juni dann eine große Sendung, vielleicht auch mit Seefracht, in einem Container dann gehen lassen, damit er wirklich für diese restlichen Monate dann tüchtig arbeiten kann und die Afrikaner einweisen. Das hat eine große Bedeutung. Es ist auch so, dass das nicht kostenlos abgegeben wird. Nicht, dass da plötzlich eine Illustrierte mal kommt und sagt, da machen die noch Geld aus unseren Spenden. Hoffentlich. Was sie in der dritten Welt verschenken, ist nichts wert. Das treten die in den Dreck. Das muss nur ein paar Groschen kosten und so wie es jeder kann, dann wird es geachtet. Ganze Erfahrung der Missionare, mit dem kann man dann ein klein bisschen was erlösen. Das ist alles Ehenzuschussbetrieb. Aber man muss gerade in der Nothilfe den Menschen sagen, du kannst es erarbeiten. Du hast hier deine Würde. Du wirst nicht untergebuttert, dass du da nichts mehr gilt, sondern wir nehmen dich ernst. Wir geben heute das Opfer, weil an dem Konfirmationstag, das ist für zwei Leute von unseren Mitarbeitern, die draußen sind. Die Hanne-Rose Bauer war früher eine Konfirmandin, die jetzt in Abéché
800 Kilometer östlich von N'Djamena im Tschad, mitten in der Sahara, ein Waisenhaus hat, mit wo Waisenkinder betreut werden. Eine ganz ergreifende Arbeit. Die gehen dann, die geben die Kinder wieder zurück. Ich erschrak zuerst, wie ich höre, die geben die Kinder mit 5 Jahren wieder in die afrikanische Großfamilie zurück. Aber dann kommen sie und erzählen in der muslimischen Großfamilie von Jesus. Machen sie mehrmals in der Woche die Einsätze und betreuen dann noch lange Zeit diese Kinder. Und es ist eine wunderbare Arbeit, über die wir sonst gar nicht viel reden wollen, weil das sonst auch wieder zu falschen Ohren kommt. Dann eine andere Sache, unser Arzt Günter Boos, der ja ein treuer Mann hier war, auch in unserem Gottesdienst als Elektroingenieur noch Medizin studierte, um in die dritte Welt hinauszugehen, dann durch einen Verkehrsunfall nach seinem Examen, abschließenden Medizinexamen, querschnittsgelähmt ist. Der dennoch hinausging nach Kamerun und er erzählt in diesem Brief erschütternd, er ist so abgelegen und da gibt es einen Hubschrauberdienst, mit dem ihr Hospital versorgt wird und dieser Hubschrauber ist mit seinem Schwanz an einem wahrscheinlich Termitenhügel hängen geblieben, hat seinen Schwanz abgerissen, ist abgestürzt. Sie sind dankbar, dass niemand zu Schaden kam, aber erzählt, nun braucht es Wochen, bis der Hubschrauber wieder repariert ist und sie sind so abgeschnitten von der Umgebung. Für ihn besonders schlimm, da er ja sich nur wenig bewegen kann. Er geht an 2 Krücken. Er schreibt hier, die Patientenzahl nimmt ständig zu. Oft kommen Schwerstkranke von weit her, eine Frau mit schweren Verbrennungen und andere mit Vergiftungen, Schlafkrankheit im Endstadium, schwere Geburten, Kinder mit hohem Fieber, 41 Grad und mehr nicht selten. Wir sind dankbar über dem, was Gott hier gelingen lässt und für die Kraft, die gerade für den Tag ausreicht. Die Krankheitsbilder sind oft durch einheimische Medizin verwischt und überlagert. Da braucht es viel Gebet und Weisheit und auch Zeit zum Studium, Zeit für Patienten, um durchzublicken und wirksam helfen zu können. Die Kraft reicht für das Notwendigste. Und dann erzählt er, wie er sich jeden Morgen freut, bevor die große Schar der Patienten behandelt wird, wie er dann eine Andacht hält, wie die Kranken da sitzen und wie er froh ist, was er hier verkündigen darf. Und er sagt, er muss immer an das Wort denken, sie waren verschmachtet wie Schafe ohne Hirten. Und dann schenkt Gott manches Predigtwort in ihre Situation hinein. Dass diese Leute draußen arbeiten können für das kleine Taschengeld und für die Versicherungsbeiträge, die wir entrichten, ist heute unser Opfer bestimmt. Am kommenden Samstag werden um 14 Uhr hier in unserer Kirche getraut Matthias Schoblocher, Kaufmann, und Marlies Lischka, Bankkauffrau, Sonnenbergstraße 6c. Wir wollen für dieses Brautpaar beten, dass Gott diesen Ehestand segne. Und dass er auch diesen Menschen groß werde, auch in ihrer Ehegemeinschaft. Und nun dürfen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.